Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute ein autobiografisch gefärbtes Romandebüt vorstellen. Die schlechte Gewohnheit von der spanischen Autorin Alana S. Portero. Gerade erschienen im Klassen Verlag. In der Übersetzung von Christiane Quandt. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, erstmal ein paar Worte über die 1978 geborene Autorin. Alana S. Portero ist in ihrer Heimat eine wichtige Stimme der Trans-Community. Sie gründete die Theatergruppe Striga, schrieb aus der Perspektive einer Transfrau Theaterstücke, Gedichtbände, Essays und Artikel über Feminismus und LGBT-Aktivismus. Aufgewachsen ist Portero in Madrid, genauer gesagt im Stadtteil San Blas. In ihrer Jugend war das eine roughe Working-Class-Gegend, die noch heute in Touri-Listen auftaucht, die zum Beispiel Titel tragen wie Four Areas to Avoid in Madrid, if you want to live here. In den 80ern wird dieses Viertel San Blas ein Drogenumschlagplatz, ein Straßenstrich, aber auch ein Zentrum der queeren Szene. Porteros Romandebüt, Die schlechte Gewohnheit, spielt ebenfalls in San Blas. Und ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man dem Buch autobiografische Inspiration unterstellt. Die Ich-Erzählerin wächst im Körper eines Jungen auf, in einem Umfeld, das von konservativen Geschlechterrollen geprägt wird. Sie ist eine Außenseiterin, muss ihre wahre Seite, ihr wahres Ich verstecken. Und dabei kann es auch schon mal passieren, dass sie an dem einen Abend ein, wie sie es immer nennt, Stöckelschuhabend macht und sich am nächsten Tag dann mit ihrem Bruder und ihrem Vater zum Fußball quält, zu Real Madrid. Im Roman beschreibt sie diese Erfahrung so: Selten habe ich so eine tiefe Traurigkeit in einer so absurd unpassenden Umgebung für das innere Sterben empfunden. Und dabei war ich auch noch freiwillig hergekommen. Alana S. Portero führt uns mit Die schlechte Gewohnheit durch die Kindheit und Jugend dieser Ich-Erzählerin. Wir lernen, was es bedeutet, im falschen Körper geboren zu sein. Wir sehen das Elend in den Straßen von San Blas. Die Junkies, die gewalttätigen Väter, die oft noch jugendlichen Stricher, die transsexuellen Prostituierten, die betrunkenen Machos erst einen blasen müssen und dann manchmal von ihnen verdroschen werden, weil sich diese ach so männlichen Mannmänner nach dem Akt dann doch dafür schämen, hier Kunde gewesen zu sein. Die Erzählerin weiß von Anfang an, dass sie eine Frau ist, auch wenn ihr Umfeld das anders sieht. Sie schminkt sich heimlich, wenn ihre Eltern und ihr Bruder, mit dem sie ein Zimmer teilen muss, nicht im Haus sind. Als sie älter wird und ihr sexuelles Verlangen erwacht, schaut sie sehnsüchtig auf die Jungs ihrer Nachbarschaft. Auf Saul zum Beispiel, ein androgyn wirkender, in ihren Augen wahnsinnig gut aussehender junger Mann, der immer wieder Narben im Gesicht hat, wenn sein Vater ihn erst als Schwuchtel beschimpft und dann schlägt. Aber die Erzählerin findet auch Vorbilder, wie zum Beispiel Sauls Schwester Laura, über die sie schreibt: Mit ihren 16 Jahren schrie alles an ihre Rebellion. Ihre katzenhaft grünen Augen, wie die einer Romney, ihr ernster Gesichtsausdruck, ihre raue Stimme und ihr Stil, der etwas mehr grufti war als Punk und den sie jeden Tag extremer nach außen trug, weil sie wusste, dass es den Vater zur Weißglut trieb. Laura lackiert der Erzählerin manchmal heimlich die Fingernägel und entfernt den Nagellack dann wieder, bevor es jemand mitbekommt. Ich möchte euch nun mal einen etwas längeren Part vorlesen, weil man den Todfall dieses Romans meiner Meinung nach einfach mal live erleben muss. Es sind die ersten Seiten des Buches, die meiner Meinung nach einen der besten Romananfänge ergeben, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich habe eine ganze Generation junger Menschen wie Todesengel fallen sehen. Jugendliche mit grauer Haut und fehlenden Zähnen, die nach Ammoniak und Pisse stanken. Sie hingen am U-Bahn-Ausgang von San Blas in der Cala Amposta und auf den Wiesen im Park Paraiso herum, wie die Christusfiguren von Mantegna, durchbohrt von Nadelstichen wie der heilige Sebastian. So saßen oder lagen sie herum, bewegten sich, wenn überhaupt, ganz langsam und aus dem Takt geraten, wie kaputte Marionetten, mit dem erhabenen Lächeln der Gekreuzigten, wehrlos, aber schon in Sphären schwebend, wo ihnen nichts mehr etwas anhaben konnte. Ich habe sie auftauchen und immer langsamer werden sehen, bis sie ihre letzte Ruhe erreichten und sich zusammen mit dem Straßenschlamm unseres zwar den Namen eines Heiligen tragenden, aber von Gott verlassenen Viertels allmählich zersetzten. Zum ersten Mal verliebt habe ich mich in einen dieser Engel. Er war bei seinen Eltern aus dem Fenster gestürzt, direkt über unserer auch kaum 35 Quadratmeter großen Wohnung, und die Spritze steckte noch in seinem Fuß. Efren lag an diesem Tag einfach tot auf der Straße, halbnackt, direkt vor meiner Tür. Ich war noch keine 6 Jahre alt, trug damals eine Augenklappe und stotterte. Ich glaube, es war das Geschrei seiner Mutter, das die Bewohner des dreistufigen Blocks aufscheuchte, der zwar keinen richtigen Eingangsbereich hatte, aber dafür eine Außentreppe. Wir kamen vor der Polizei an den Unfallort. Die ließ sich Zeit, wenn es um ihre Arbeit in San Blas ging. Für die Polizei, für alle Behörden, handelte es sich bloß um einen weiteren toten Junkie. Sohn irgendeiner vom vielen Treppenschrubben kreuzkranken Putzfrau, die von ihrem Herzenskind bestimmt schon etliche Male für frischen Stoff ausgeraubt worden war. Tatsächlich habe ich keine Erinnerung an den lebenden Efren. Ich habe nur das Bild, das ich mit dem einen Auge, das mir geblieben war, zwischen den Beinen meiner Mutter und unserer Nachbarin Lola hindurch erhaschen konnte. Wie durch ein Schlüsselloch. Die Mütter aus meinem Viertel hielten ihre toten Kinder nicht wie die heiligen Jungfrauen auf den Pietà-Gemälden der Renaissance in den Armen. Sie schrien vor Schmerz, kauerten mit zerzaustem Haar, geifern und mit geschwollenen Augen über den Leichen. Sie bedeckten die Toten, so gut sie konnten, warfen sich über sie wie verzweifelte Tiere, riefen den Namen ihres Kindes, bis ihnen die Stimme versagte, rammten ihnen die Fingernägel ins Fleisch und ein Teil von ihnen hörte mit ihrem Kind auf zu existieren. Hat man dieses »Mein Kind« einmal gehört, lässt es einen nie wieder los. Es brennt sich für immer ins Ohr und bleibt dort, wie Totenglocken, die dich zwingen, so lange den Kopf zu schütteln, bis du sie ausgetrieben hast. Efren war wunderschön. Und die Lehre stand seinen sanften, jungenhaften, nie zum Mann gereiften Zügen ausgesprochen gut. Eine Überdosis hatte ihn auf die andere Seite befördert. Er war erst seit kurzem drauf und das Heroin hatte sein Gesicht noch kaum geformt, nur seine Haut war schon aschfahl. Es war das erste Mal, dass ich jemanden küssen wollte. Sein Körper lag vor einem ausgezehrten Gärtchen in unserem Wohnblock, direkt unter den Eingangsbögen aus Metall. Die halb vertrockneten Blumen und der Efeu konnten die kalte Struktur aus Gitter und Stacheldraht kaum verbergen. Der Tod hatte für Efren eine pflanzliche Umrahmung von leicht schmuddelig, jugendstilhafter Schönheit gewählt. Der Mund mit seinen vollen, noch nicht vertrockneten Lippen stand halb offen, das Haar war durcheinander und das eine Augenlid hing irgendwo zwischen Wachen und Traum. Falls eine Fünfjährige schon die Fähigkeit hat, sich zu verlieben, so ergoss sich meine Liebe ganz über diesen unglücklichen Jungen. Mein bisheriges Leben entfaltete sich über diesem Fotogramm aus Schmerz und Elend und ich imaginierte mich selbst leicht und durchscheinend auf diesem toten Körper. Wie ich ihn mit der Leichtigkeit der Dinge, die nicht existieren, küsste, nicht um ihn wach zu küssen, nicht um zurückgeküsst zu werden, meine ganze Seele wünschte sich einfach, etwas derart Schönes und Wehrloses zu küssen. Dieses Wesen schien vom Himmel gefallen und als Opfergabe auf meiner Schwelle abgelegt worden zu sein. Dieses Wesen, das da lag, zwischen dem Lärm und der Wut der schreienden und geifernden Mütter und der Väter, die sich den Mund zuhielten, um das Weinen nicht entwischen zu lassen, in dem Moment wusste ich, dieses Wesen gehörte mir. Ihr merkt es schon, die schlechte Gewohnheit ist mal wieder nicht gerade leichte Kost. Man sieht und hört viel Elend, spürt die Zerrissenheit der Erzählerin auf jeder Seite. Aber auch das hat man gerade gehört. Alena Esportero erzählt all das mit der Sprache einer Dichterin. Und bei allen Härten der Geschichte tut sie das mit einer Zärtlichkeit, die mir direkt ins Herz ging. Und das ist der Clou dieses starken Romans. Nach und nach schält sich aus den Beobachtungen und Empfindungen der Erzählerin etwas heraus, das zur Community heranwachsen wird. All die AußenseiterInnen, die sie beobachtet und uns vorstellt, werden für sie eine Ersatzfamilie, die sie schließlich als die junge Frau erkennt, die sie schon immer war. Ich wünsche diesem Buch wirklich sehr, dass es nicht nur von der Trans-Community gelesen wird. Gerade in Zeiten, wo konservative Arschgeigen das Thema zum Kampfplatz machen und Transpersonen in vielen Teilen der Welt nicht in Sicherheit leben können, sollten Geschichten wie diese von möglichst vielen Menschen gelesen werden. Und wer dann nach den 240 Seiten von Die schlechte Gewohnheit keine Empathie und kein Verständnis für diese besondere Erzählerin hat, der fühlt auch sonst nichts mehr. Und damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Heute ging es um Die schlechte Gewohnheit von Alena Esportero. Gerade heute veröffentlicht im Klassen Verlag. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.